Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 286. Jean Meyer. Drei Fragen, die jeden Finanzberater entlarven. Ja, mein lieber Freund und Kollege Jean Meyer zählt zu den profiliertesten Finanzexperten Deutschlands und der spricht Klartext, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. In dieser Folge von Erfolg braucht Verantwortung geht es um finanzielle Freiheit in unsicheren Zeiten. Wir sprechen darüber, warum gerade Krisen echte Chancen sind, welche Rolle Aktien wirklich spielen und weshalb so viele Menschen beim Thema Geld die falschen Entscheidungen treffen. Jean zeigt auf verständliche Weise, wie Vermögensaufbau funktioniert, ohne Mythen, ohne komplizierte Fachsprache, dafür mit klaren Prinzipien. Er erklärt sein Bienen-Bullen-Bären-Prinzip, teilt seine drei entscheidenden Fragen an jeden Finanzberater und er macht transparent, was er selbst mit seinem Vermögen macht. Hier sollten alle zuhören, die nicht länger dem Zufall vertrauen wollen, sondern Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft selber übernehmen möchten.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und heute fühle ich mich so ein bisschen wie Biene, Bär, Bulle. Ich habe gar keine Ahnung so richtig, denn darum soll es heute gehen. Und ich habe gedacht, das ist doch Blödsinn. Nein, was haben Bienen, Bullen, Bären eigentlich mit Finanzen zu tun? Und darüber wird uns heute aufklären Jean Meyer, der Finanzexperte par excellence aus Brandenburg. Herzlich willkommen, Jean.
Guten Morgen, lieber Udo. Danke für deine Vorschusslorbeeren. Ja, ich komme aus Lübbenau am Spreewald, um es genau zu nehmen. Das ist also der Bauchnabel der Welt, zumindest ist die zweitschönste Stadt Deutschlands hinter der, wo du natürlich herkommst.
Ja, ja, ist klar. Und das hat auch mit Gurken zu tun. Da kommen auch die Spreewaldgurken her, ne?
Die Spreewaldgurken, ja. Und wir haben ja ein großes Biosphärenreservat, Welt-UNESCO-Kulturerbe. Und ich bin hier in dieser Region nicht nur als Finanzberater und ehrbarer Kaufmann tätig, sondern ich bin auch seit vielen Jahren Hobby. Und daher resultiert noch eines meiner Vortragsthemen, Biene, Bulle, Bär, was Sparer von der Natur lernen können, worauf du ja gerade so schön angespielt hast.
Ja, ja, das ist richtig. Ja, Bienen, Bullen, Bär. Ja, und du ringst immer um die besten Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist eine Tradition, weil du das früher schon gemacht hast, aber anders. Du warst ja mal Ringer, glaube ich, ne? So richtig, meine Güte. Du hast ja schon einiges hinter dir, ne?
Ja, das war eine frühere Episode. Ich wollte sogar mal Olympiasieger werden. Das war das große Ziel. Ich war 6 Jahre auf der Kinder- und Jugendsportschule in Frankfurt-Oder. In der untersten Gewichtsklasse damals. Und als ich dann 1989 der erste Spalagiade-Sieger geworden bin, dachte ich, jetzt könnte es zum Sprung in die Nationalmannschaft reichen. Es reichte, aber nur als Trainingspartner für den Besseren in meiner Gewichtsklasse.
Ja, aber heute machst du was ganz anderes. Aber mal ganz von vorn angefangen, was hat dich ursprünglich am Thema Geld so interessiert? Wahrscheinlich wie bei uns allen, wir hatten keins, ne? Denke ich mal, oder?
Ja, geht bei uns ein bisschen weiter zurück. Ich komme aus einer Kaufmannsfamilie. Mein Urgroßvater Friedrich Emil Meyer gründete hier bei uns in Lübbenau im Spreewald 1901 sein Kaufmannsgeschäft. Er handelte damals mit Eisenwaren. Deswegen war der Spruch damals, wenn man irgendetwas brauchte, Nägel, Schrauben, alles, was mit Eisen zu tun hatte, dann hieß es, geh doch zu Eisenmeier. Und in diesem Zusammenhang sind wir also nicht nur durch den großen Hyperinflationscrash 1923 geschritten, durch den Ersten und durch den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten auch 45 Jahre Sozialismus oder Kommunismus zu überstehen als freie, ehrbare Kaufleute und waren dann sehr, sehr froh in unserer Familie, als 1989 dann die Mauer fiel und wir dann als Kaufmann, aber als Kaufleute auch wieder richtig echtes Kaufmannstum leben konnten. Weil in einer sozialen Markt- und oder Planwirtschaft, wie der Sozialismus das ja war, war es für freie Kaufleute sehr, sehr schwer. Du musst dir vorstellen, Udo, wir hatten einen Spitzensteuersatz in der Einkommenssteuer für freie Kaufleute in der DDR von 96%. Dagegen mutmaßlich unsere 50%, die wir abführen müssen, geradezu als
paradiesisch.
Als Paradies.
Unglaublich. Ja, also sagen wir mal, das Unternehmertum war absolut unerwünscht. Man wollte nicht, dass Leute irgendetwas auf eigene Faust und eigene Rechnung übernehmen, weil es könnte ja dem großen Plan des Ganzen schaden. Und man kann es nicht kontrollieren. Ja, man könnte die Geldströme kontrollieren oder hat gesagt, wir nehmen es euch mal weg.
Ja, alles sollte als Volkseigentum in der Gesamthand des Volkes sein, so wie es Marx und Engels beschrieben haben. Ja, dass das nicht funktioniert, sehen wir an vielen sozialistischen Experimenten, die DDR, aber auch der gesamte Ostblock, oder schauen wir einfach mal nach Kuba.
Aber wie hast du es denn trotzdem geschafft? Wie hast du es denn trotzdem geschafft, dich in diesem Thema Finanzen so einzuarbeiten? Und wann hast du so gedacht, jetzt habe ich das wirklich verstanden?
Ich habe da 1990 mit meiner Ausbildung begonnen zum Bankkaufmann bei der damaligen Sparkasse hier. Hab meine Ausbildung beendet, habe dann noch ein Jahr die Firmen und Geschäftskunden betreut und war natürlich auch dem Druck ausgesetzt, die Produkte an unsere Kunden zu verkaufen. Ich kann das wirklich so zu sagen, die der Bank sehr, sehr nahe standen, aber nicht dem Kunden immer zum großen Vorteil gereichten. Also der Vertriebsdruck war vor über 30 Jahren schon sehr, sehr groß. Und ich habe mich dann mit 22, 1995 verabschiedet aus der Bank und habe mich selbstständig gemacht. Freier Kaufmann. Und das war nicht einfach. Man fängt
ja, das ist ja ein großes Problem.
Man klingt bei Menschen, die einen nicht kennen, und versucht sie davon zu überzeugen, dass man eine gute Idee hat für ihr Geld, für ihre Finanzen, für ihr Vermögen.
Stimmt schon. Und das ist ja die große Herausforderung in den Banken. Da sind Leute, die dich beraten in finanziellen Dingen, dass du also so viel Vermögen bilden kannst. Und wenn man sie dann mal fragt, was sie denn selber haben, dann drucksen sie herum, weil es geht ja nur um das Produkt, das sie verkaufen sollen. Ne? Ist ja ganz klar.
Es gibt eine wunderbare Statistik, Udo, 9 von 10 Finanzberatern, egal ob die in der Bank arbeiten oder als Freie oder an Strukturvertrieben oder wie auch immer, 9 von 10 besitzen die Dinge, die sie dir als so ruhm- und ertragreich empfehlen, selbst nicht. Da fragt man sich, warum? Stell dir vor, der Bäckermeister bei dir um die Ecke geht zum Mitbewerber 2 Straßen weiter und kauft sich dort seine Brötchen fürs Wochenende oder sein Mischbrot für die Stunde am Abend. Unvorstellbar in unserer Branche.
Ja, genau. Du denken viele, das hat ja immer nur mit Bildung zu tun und mit Routinen und man muss alles wissen, aber du sagst, es hat auch viel mit Mindset zu tun. Wieso ist denn das so entscheidend bei den Finanzen?
Ja, einer meiner Lieblingssätze ist ja, über Geld zu reden ist ein guter Anfang. Und wir reden, wenn wir über Geld reden, sowohl in der Politik als auch abends am Küchentisch, in der Mehrheit der Zeit nur schlecht über Geld. Über Geldsorgen, über Geldnöte, über finanzielle Löcher. Aber Geld hat auch eine positive, eine andere Farbe. Und es hilft, positiv über Geld zu reden. Ich denke so an die schlimmen Sätze, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, Großkopferten. Also wir verachten in der Gesellschaft Menschen, die finanziell frei sind, die finanziell erfolgreich sind, verachten wir. Und auf der anderen Seite rennen wir aber jeden Freitag in die Lottofilialen und geben übers Jahr verteilt 35 Milliarden Euro für Glücksspiel aus, in der Hoffnung, auch mal zu denjenigen zu gehören, am besten über Nacht, ja doch aber irgendwie tief im Herzen verachten. Und das ist ein großer konträrer Gegensatz. Wenn ich den nicht für mich selbst auflöse, dann kann ich mich mühen, wie ich will, dann wird es schwer, finanzielle Freiheit zu erlangen. Und das ist eigentlich das oberste Ziel. Goethe hat es so schön gesagt, ein gesunder Mensch ohne genügend Geld ist halb krank. Daran kranken auch viele Menschen in unserer Gesellschaft. Wir sind und zwar ein reiches Land, immer noch, aber wir sind eine arme Bevölkerung. Fast die Hälfte der Deutschen schafft es nicht, einen einzigen Cent beiseite zu tun, weil sie die Ausgaben, die sie haben und die natürlich auch kontinuierlich steigen durch Teuerung, Preissteigerung, Inflation, nicht im Griff haben. Und das ist Mindset, das ist finanzielle Bildung. Und wenn ich mich ein wenig mehr mit meinem Geld beschäftige, mit den Dingen, wie gebe ich Geld aus, wofür gebe ich es aus und wie kann ich vielleicht einen kleinen Teil meines hart erarbeiteten Geldes beiseite tun, und für mich arbeiten lassen mit Zins und Zinseszins, um dann Stück für Stück einen Schritt näher an die finanzielle Freiheit zu bekommen, das ist meine Aufgabe. Im Großen ist es so, ich kümmere mich darum, dass finanziell freie Menschen finanziell frei bleiben. Und im Kleinen kümmere ich mich darum, dass finanziell unfreie Menschen finanziell frei werden.
Es fängt ja schon damit an, wie wir über Geld reden. Ne? Die Flocken zum Beispiel oder Kohle. Kohle schmeißen wir in den Ofen und verbrennen es. Also das hat ja nichts Wertschätzendes damit zu tun.
Kohle, Zasper, Moneten. Das sind
ja,
alle
Begriffe.
Das sind alles Begriffe, die abwertend sind. Ne?
Was sind denn für dich so die, also fangen wir mal an so mit der Grundroutine. Was empfiehlst du so Menschen, die anfangen, gerade junge Leute heutzutage, die sagen sich, ach nö, ich gebe das lieber aus, das Geld und hier, das ist ja ganz einfach, über das Handy kann ich ja kaufen und wie. Und verkennen dabei, dass auch schon kleine Beträge über die Jahre hinaus durch den Zins- und Zinseszinseffekt sehr viel bringen können. Was würdest du jungen Menschen raten, die jetzt so gerade am Anfang des Berufs stehen, das erste Geld kommt aufs Konto? Was kann man da tun?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Uwe, weil am Anfang ist es viel, viel einfacher, etwas wegzutun, als wenn man sich erstmal an das Geld gewöhnt hat. Und die einfache Formel für finanzielle Freiheit, die sogar für jeden Bürgergeldempfänger gilt, also ich habe es mal ausgerechnet, selbst ein Mensch, der in seinem Leben lang niemals auch nur einen Tag körperlich oder geistig arbeitet, der sein ganzes Leben lang von staatlichen Leistungen abhängig ist, wird mit dieser Formel, die ich dir gleich vorstelle, 10 plus 20 unweigerlich finanziell frei werden zum 60. Lebensjahr. Was bedeutet 10 plus 20? In dem Moment, wo du dein erstes Geld bekommst, entweder wenn du auf die Welt kommst und deine Eltern bekommen für dich Kindergeld, ich weiß nicht, 250 Euro sind das aktuell im Monat, 10% dieses Geldes beiseite tun. Und von jeder Einkommenserhöhung, die du hast, das heißt also, das Kindergeld steigt jetzt von 250 auf 260%, dann hast du 10 Euro mehr Kindergeld, davon 20%, wären 2 Euro, die du davon wegnimmst und auf dein Spar- und Investmentplan draufpackst. Dann sparst du also nicht mehr 25, sondern 27 Euro pro Monat. Und wenn du das kontinuierlich machst, wirst du am Ende finanziell frei sein.
Okay, wenn du das 10-20 interpretiert, also 10% des Vermögens zu 20% Zinsen anlegen, das wäre natürlich auch...
Das wäre natürlich 10% zu 20% Zinsen, das wird überall versprochen. Ich komme vor einem Jahr beim Börsentag in Hamburg, da saßen wirklich Leute, der Saal war gerammelt voll. Da saßen Leute, vorne hielt jemand einen Vortrag, da kannst du deine, eine Software kaufen, die sonst 4.990 Euro kostet. An dem Tag kaufst du sie zum Messepreis für 3.190 Euro und du machst damit jedes Jahr mindestens 25% Rendite.
Das ist genauso wie die Versprechung, durch KI kannst du sofort reich werden. Ist klar, ja. Du musst nur wissen, wie. Ja.
Schauen wir uns mal den erfolgreichsten lebenden Investor an, den wir haben, Warren Buffett.
Ja.
Ist jetzt 93, hat abgegeben an einen jüngeren. Er ist auch schon 62, aber
okay, okay,
ja, jünger als ja. Er. Aber du siehst, Menschen, die sich mit dem Geld anderer Leute beschäftigen, können das bis ins hohe Alter sehr, sehr gut. Warren Buffett hat von 2000 bis heute, also in den letzten 25 Jahren, der Investor Nummer 1 auf der ganzen Welt, die Koryphäre von unter 8 Milliarden Menschen, einen Ertrag von knapp über 10% pro Jahr erwirtschaftet. Und jetzt sitzen Leute oder halten Leute Vorträge vor anderen Leuten und suggerieren ihnen, mit dem Kauf dieser Software schaffst du 25% im Jahr. Aber die Menschen wollen es hören. Die Menschen glauben das.
Naja,
also
natürlich
glauben gerne an diese Abkürzungen des Lebens. Egal, ob es die finanzielle Freiheit ist oder andere Dinge im Leben. Wir glauben gerne an die Abkürzung. Nur sie erfüllt leider selten den Traum, den man im Kopf hat. Der Weg zur finanziellen Freiheit ist lang und manchmal auch beschwerlich. Aber es ist der einzige, den man gehen kann, es sei denn, ich hoffe als Glücksritter doch auf den Millionengewinn, die reiche Erbschaft oder das Finden des Monet auf einem Flohmarkt.
Ja, ganz genau. Es ist ja verrückt, wie viel Geld Menschen für etwas ausgeben, was offensichtlich gar nicht so viel Wert hat, aber der ideelle Wert. Ich erinnere mich an die Pokémon-Karte, die neulich versteigert wurde. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ja, für viele Millionen Euro. Oder Dollar.
Ich glaube, in den 40 Millionen Euro. Diejenige, die das aber vorher ersteigert, die hat das ganz klug gemacht, die hat das Ding für 5,2 Millionen, glaube ich, weiß nicht, aber eine Fünferzahl, hat ersteigert eine Pokémon-Karte und hat es jetzt für rund 47 Millionen. Das ist eine Rendite sondergleichen. Das ist schon bemerkenswert. Wenn das so funktioniert, dann ist es natürlich ganz gut.
Das gibt es auch. Wir haben eine Kundin, die hat vor 10 Jahren ein Haus gekauft, in dem sie selbst gewohnt hat, 10 Jahre lang. Mhm. Danach hat sie das Haus weiterverkauft, weil sie mit ihrem Partner woanders hingezogen ist. Und sie hat so viel mehr Geld gekriegt als vor 10 Jahren für diese Immobilie, dass sie dort 10 Jahre nicht nur umsonst gewohnt hat, sondern jeden Monat hat sie 1.000 Euro steuerfrei dazu verdient, weil der Mehrerlös so hoch war gegenüber dem, also es gibt am Markt manchmal Phasen, wo man etwas günstig kaufen kann, auch an der Börse. Das rechnet sich dann natürlich doppelt und dreifach. Nur der Deutsche, wenn an der Börse die Kurse nach unten gehen, dann macht er nicht das gleiche wie in der Kaufhalle. Wenn Butter nur noch 1 Euro kostet, da kaufe ich 5 Stück anstatt 1. An der Börse ist es so, wenn Butter 4 Euro kostet, dann kaufe ich 5 und wenn sie 1 Euro kostet, dann verkaufe ich lieber meine Butter für 50 Cent. Die Emotion bei der Geldanlage ist der größte Risikokiller. Und wenn wir mal auf unser Leben zurückblicken, oder wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Nee, jeder Tag, jede Sekunde, jede Minute, die wir gelebt haben, sind unwiederbringlich verloren. Es gibt jedoch einen Ort auf der Welt, wo es manchmal Phasen gibt, wo ich die Uhr um 3, 4, vielleicht sogar 5 Jahre zurückdrehen kann. Und das ist die Börse. Ich kann manchmal an der Börse Unternehmen kaufen zu Kursen von vor 5 Jahren, Schnäppchenkursen, weil irgendwelche Dinge passiert sind, die die Menschen in Panik versetzen und die Börsenkurse von Unternehmen so weit nach unten drücken, dass sie wahre Schnäppchen sind.
Ja, aber jetzt hast du das Thema Aktien schon angeschnitten und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil viele Menschen mangels finanzieller Bildung, weil das wird ja in der Schule nicht beigebracht, dass wir lernen ja viele Dinge, aber finanzielle Bildung gehört leider nicht dazu, was ich sehr, sehr schade finde. Und viele Menschen glauben, naja, Aktien ist immer Risiko, gefährlich, ich habe keine Ahnung davon. Was erzählst du diesen Menschen, die so skeptisch sind, die ängstlich sind und sagen, nee, ich weiß, ich kann dich nicht beherrschen? Was macht man da?
Erstmal ist der Grundsatz der Landwirtschaft für mich als Geld- und Kapitalanleger und für unsere Kunden der oberste Leitsatz, Geld ist wie Mist. Breit gestreut habe ich den sichersten Ertrag. Natürlich kann ich mit meinem Investment in eine einzelne Aktie oder in 2, 3 höhere Erträge generieren, als wenn ich mein Geld vielleicht in einem Fonds oder in einem ETF über 500 oder vielleicht sogar über 1500 Unternehmen weltweit streue. Aber die Sicherheit ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am Ende gibt es nur eine einzige Frage für jeden von uns zu beantworten. Warum gibt es Unternehmen wie McDonald's, Coca-Cola, Telekom, Siemens, Adidas oder eines der 40.000 anderen börsennotierten Unternehmen weltweit, an denen wir uns beteiligen können? Warum gibt es diese Unternehmen? Und die Antwort ist ganz einfach, weil sie Geld verdienen müssen. Jedes Unternehmen, zumindest in unserer frei marktwirtschaftlich geprägten Welt, muss Geld verdienen, mittelfristig, langfristig, sonst verschwindet es vom Markt und der Konkurrent übernimmt das Geschäftsmodell oder es läuft aus, weil es gar kein Geschäftsmodell ist. Und wenn ich mit meinem eigenen Geld Geld verdienen will, muss ich mich einfach an diesen Unternehmen beteiligen. Und natürlich gibt es Phasen, das ist das Risiko, was du angesprochen hast, wo die Börsenkurse stark schwanken. Das erinnert mich immer an meinen Hund Günni. Wenn ich mit Günni Gassi gehe, dann ist der mal 50 Meter hinter mir, weil er ein Mauseloch schluppert und keine Lust hat, mit mir weiterzugehen. Das ist die beste Zeit, um Aktien zu kaufen. Der Kurs ist unter dem realen Wert des Unternehmens. Und manchmal ist Günni 150 Meter weiter vor mir, weil sie vielleicht gerade ein Reh oder eine Katze gesehen hat, welche sie ganz gerne jagen, fangen und mit ihr spielen will. Mhm. Und das ist dann der Markt, der überhitzt ist, wo der innere Wert des Unternehmens manchmal sogar um ein Vielfaches höher ist oder der Börsenwert um ein Vielfaches höher ist als der innere Wert des Unternehmens. Und das haben wir an der Börse fast immer. Es gibt immer ein Spiel zwischen zu hoch und zu niedrig. Und das ist gar nicht wichtig für uns als Investoren, als Aktienfonds oder Aktienbesitzer. Wichtig ist, wo gehe ich als Herrchen hin? Wo geht das Unternehmen hin? Weil am Ende der Gassi-Runde ist Günni wieder bei mir. Der Kurs folgt dem Unternehmen. Und wenn das Unternehmen mit guten Produkten, mit einer guten Dienstleistung Geld verdient, dann wird unweigerlich der Unternehmenswert und der Aktienkurs steigen müssen und dorthin gehen, wo ich als Gassigeher mit Günni gehe.
Das finde ich immer das Tolle bei dir. Du erzählst so ein Beispiel, die man wirklich nachvollziehen kann. Und das ist ja so, bei den Aktien, viele denken ja, oh Gott, riskante Aktien, aber risikoreich und das bringt aber die richtige Kohle. Naja, da würde ich dann auch sagen, guck mal, zum Beispiel, ich nehme mal nur 2 Marken und ohne sie zu werten, McDonald's und Coca-Cola. Gegessen wird immer, getrunken wird immer. Also so eine sichere Anlage. Ein Rüstungskonzern oder KI Unternehmen, ja, aber wir wissen noch gar nicht, was da kommt. Also es gibt mit Sicherheit Anlagen, die aufgrund der menschlichen Bedürfnisse sehr sicher sind, und es gibt andere Anlagen, die hochriskant sind. Wie ordnest du das ein? Sagen wir mal, die aktuelle politische Lage, ohne darauf einzugehen. Aber da sagt ein Donald Trump zwei Sätze, wir sind in Verhandlung. Sofort reagieren Aktienmärkte darauf und sagen, ein Glück, jetzt geht's wieder voran. Zwei Tage später, gut, bei dem Mann weiß man sowieso nicht. Zwei Tage später wieder was anderes. In der jetzigen Situation, was empfiehlst du Menschen, die sagen, ja, jetzt muss ich in meine Aktien reingehen. Was mache ich denn da?
Ich sollte immer in Aktien reingehen, egal welche politischen Rahmenbedingungen wir haben, egal welche ökonomischen Rahmenbedingungen wir haben, weil die Fragestellung sollte anders sein. Die Fragestellung sollte sein, wie lange hat mein Geld Zeit für mich zu arbeiten? Und die Aktie oder der Aktienfonds oder der ETF ist nichts für kurzfristige Zeiträume, weil kurzfristig schwankt die Börse immer extrem stark und niemand weiß, wie sie morgen oder übermorgen sich entwickeln wird. Wir haben ja nicht nur verwirrte Staatslenker auf der ganzen Welt, wir haben nicht auch viele andere Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Naturkatastrophen, Flutwellen, die Kernkraftwerke außer Kraft setzen, Vulkanausbrüche, kriegerische Auseinandersetzungen, von denen wir gar nicht dachten, dass es sie gibt. Enteignungen durch die Politik. Ich erinnere nur an die Enteignung von uns als Menschen. Wir dürfen russische Aktien nicht mehr handeln seit fast 5 Jahren, weil wir in der westlichen Welt der Meinung sind, das ist undemokratisch. Gleichzeitig beliefern wir aber die ganze Welt mit Waffen, damit die sich gegenseitig umbringen. Also diese Dinge können wir nicht vorhersehen, Udo. Das ist auch gar nicht wichtig. Der Anlagehorizont bestimmt mein Anlageprodukt. Und wenn mein Geld mehr als 5 Jahre Zeit hatten, für mich zu arbeiten, dann sollte ich es jetzt in einen breit diversifizierten Aktienfonds, ETF oder wie auch immer investieren. Und die wenigsten Menschen investieren ja nur einmal im Leben. Die meisten Menschen haben ja kontinuierlich Geld, was sie investieren, entweder über monatliche, vierteljährliche oder jährliche Sparpläne. Das heißt, auch dort nutze ich den Cost-Average-Effekt. Dafür hat mal jemand einen Nobelpreis bekommen, weil er das nachgewiesen hat. Ein Markt, der stärker schwankt, mit einem Sparplan bestückt, erzielt eine Überrendite gegenüber einem Sparplan in einem Markt, der gar nicht schwankt. Das nennt man Cost-Average-Effekt. Und psychologisch kann ich mich immer freuen mit einem Sparplan. Steigen die Kurse an den Börsen, bin ich finanziell wohlhabender, reicher. Fallen die Kurse an den Börsen, kaufe ich günstig nach.
Gibt's ja noch eine andere Form. Es gibt ja so viele Formen der Finanzanlage. Eine, die man immer wieder hört von denen, aber die wenigsten wissen, was es ist, ist Optionshandel. Was ist das denn nun?
Es ist ganz einfach. Optionshandel ist die Wette auf eine Zukunft. Wird heute verpönt, aber es hat auch seinen realen Wert und seinen realen Nutzen. Nur nicht so, wie wir ihn immer als Anlageempfänger oder Anlage als Anleger vermittelt bekommen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir beide sind jetzt Landwirte und wir bauen dieses Jahr auf 100 Hektar Fläche, die wir bewirtschaften, Mais an. Und wir wissen schon, welche Kosten wir haben. Wir kennen die Spritkosten, wir kennen die Pachten, wir kennen die Personalkosten. Wir wissen, wir brauchen für jede Tonne Mais als Beispiel 80 Euro, um kostendeckend zu arbeiten. Und jetzt passiert Folgendes. Auf der ganzen Welt gibt es eine hervorragende Maisernte und der Maispreis fällt zu meiner Ernte auf 40 Dollar die Tonne oder 40 Euro die Tonne, dann stehe ich dumm da. Ich habe das ganze Jahr gearbeitet, habe das Feld bestellt, ich habe schwer geschwitzt und mache Minus. Da kann ich mich über eine Option, über den Termitmarkt absichern. Ich kann jetzt schon meine Ernte für 85 Euro die Tonne verkaufen. 5 Euro mache ich dann Gewinn. Unabhängig davon, wie der Marktpreis ist. Aber ich kann sauber kalkulieren mit meinem Geschäftsmodell für die Zukunft. Auf der anderen Seite muss ich jemanden finden, der Meinung ist, die Maisernte wird dieses Jahr vielleicht sogar sehr schlecht ausfallen aufgrund von Witterungsbedingungen oder anderen Dingen, Schädlingsbefall. Und vielleicht explodiert der Maispreis auf 200 Euro die Tonne. Dann habe ich als Landwirt natürlich eine lange Nase. Hätte ich mein Termingeschäft, meine Option nicht gemacht, könnte ich jetzt für 200 Euro die Tonne verkaufen und hätte einen fetten Übergewinn. Darum geht's dem Landwirt aber gar nicht. Der Landwirt will gut über die Runden kommen über viele, viele Jahre. Und ihm ist es sicherer, ein kalkuliertes Geschäftsmodell zu haben, als zu spekulieren. Auf der anderen Seite brauchen wir aber den Spekulanten, der lieber spekuliert, als ein solides Geschäftsmodell zu haben, weil wir brauchen ja jemanden, der ihm den Preis garantiert von 85 Dollar. Weil wenn die Ernte herausragend ist und die Tonne auf 40 fällt, dann muss der Spekulant die Differenz übernehmen.
Sehr spannend. Okay. Jetzt wollen wir nochmal unsere Zuschauer, Zuhörer aufklären. Ich habe ja zu Anfang von Bienenbullen und Bären erzählt. Was haben diese drei Tiere mit Finanzen zu tun? Du hast ja wunderbare Vorträge, in denen du das immer bringst. Da gehst du zum Beispiel auch als Imker auf die Bühne und dann fragt sich jeder, ist der Mann noch ganz richtig? Und was hat das mit Finanzen zu tun? Da klär uns bitte mal auf.
Fangen wir mal von hinten an. Der Bulle und der Bär sind ja die Wahrzeichen an der Börse für steigende und fallende Kurse. Der Bär mit seiner Tatze drückt die Börsenkurse quasi von oben nach unten. Wenn die Kurse also nur einen längeren Zeitraum an den Börsen fallen, spricht man von einem Bärenmarkt. Und wenn die Kurse langfristig steigen über eine gewisse Zeit, dann spricht man von einem Bullenmarkt, weil der Bulle mit seinen Hörnern die Kurse nach oben hebt. Das sind die beiden Tiere, die man auch vor der Wall Street stehen sieht und die im Prinzip die beiden Richtungen aufwärts und abwärts symbolisieren. Und die Biene ist eigentlich der wichtigste Faktor für uns als Menschen, weil die Biene hat drei Dinge, die wir uns übernehmen sollten, um finanziell frei zu werden oder finanziell frei zu bleiben. Zum einen ist sie bienenfleißig. Also sie schafft an einem guten Frühlingstag bis zu 10.000 Blütenbesuch. Aber was zum Fleiß noch dazu kommt, sie ist auch klug. Sie sammelt im Laufe ihres Lebens, sammelt eine Biene ungefähr 1,8 Gramm Honig. 0,8 Gramm braucht sie für sich als Volk, um zu überleben. Und ein Gramm packt sie beiseite auf die hohe Kante. Und das ist das, was wir ernten können. Das ist der Ertrag, der Honigertrag, den wir ernten kann. Also, wenn wir finanziell frei werden sollen, sollten wir es wie die Biene tun. Wir sollten von dem, was wir erarbeiten, etwas beiseite tun für später. Und jetzt ist es nicht nur das beiseite tun, jetzt ist es auch noch das Wertbeständige beiseite tun, weil man hat in den Pyramiden in Ägypten nicht nur vor 3000 Jahren da Pharaonen eingegraben und Gold und Silber und andere Dinge, sondern man hat in diesen Pyramiden auch Tontöpfe gefunden. 3000 Jahre alt, 1000 Jahre vor Christi Geburt dort reingekarrt. Hm. Was war drin, Udo?
Na, Bienen? Honig. Ah, cool.
Weißt du was? Dieser Honig war noch genießbar. Den konnten wir noch essen. Also, die Biene produziert nicht nur etwas oder packt nicht nur etwas beiseite, sondern sie macht es auch werterhaltend. Und das ist das, was wir Menschen auch nicht verstehen. Die Menschen, die bei uns in Deutschland sparen, sparen zum großen Teil falsch. Wir haben über 3 Billionen Euro auf Sparbüchern, auf Tagesgeldkonten, in Kapitalbindungen, Lebens- und Rentenversicherungen. Also in Produkten, wo der Ertrag geringer ist als die Geldentwertung, als die Teuerung, als die Preissteigerung, als die Inflation. Das ist dann kein Sparen. Ich muss ja heute für mein Geld wenigstens 3% Ertrag erwirtschaften, um den Wert des Geldes zu erhalten. Da sprechen wir noch gar nicht von Produktivitätswachstum in meinem Vermögen. Also, diese beiden Dinge, die wir in Deutschland optimieren könnten, die noch nichts beiseite tun, sollten sich überlegen, wie können sie was beiseite tun. Und da gibt's tolle Sachen. Ich stoße damit immer wieder an und ich mache mich damit nicht beliebt. Aber wenn mir mein 37,5-Stunden-Job nicht genug Geld bringt, um etwas beiseite zu tun, dann sollte ich mir noch einen zweiten Job suchen.
37, ach nee, das klappt.
Ja, aber es ist so, wir verbringen jeden Tag statistisch gesehen 3 Stunden vor dem Fernseher und schauen in die Ferne. Also meine 3 Stunden macht noch jemand anderes mit. Und dann daddeln wir nochmal 2,5 Stunden am Handy rum. Und in der Regel nicht produktiv. Wenn wir von dieser Zeit nur 1 Stunde täglich abknapsen würden und suchen uns einen Zweitjob,
dann würde ich schon ganz
packen gut dieses Geld beiseite. Dann müssen wir nicht mehr bis 67 oder bis 70 arbeiten. Dann können wir mit 60 die freie Entscheidung treffen, aufgrund unseres Vermögens, was wir uns erarbeitet haben und was für uns selbst gearbeitet hat, die Freiheit nehmen, Privatier zu werden.
Wäre eine coole Möglichkeit, das ist richtig.
Hm? Und auf der anderen Seite, wenn ich mal die 3 Billionen Euro nehme, die ohne Ertrag liegen und ich packe die jetzt mal nur in eine Geldanlage, die vielleicht 5% Ertrag erwirtschaftet, dann sind das bei 3 Billionen 150 Milliarden Euro im Jahr, die wir wohlhabender und vermögender sein können.
Gut, so viele werden die meisten nicht auf der hohen Kante haben. Also für die wird das nicht in Frage kommen.
Also statistisch sind wir hinten dran, Udo. Wenn wir uns die Statistik angucken, wer in Europa denn wohlhabend ist, der Italiener, der Portugiese, der Grieche, der Spanier, alles Länder, die wir vor nicht allzu langer Zeit geholfen haben, überhaupt ökonomisch existenziell weiter zu existieren. Arme Länder. Aber die Menschen sind doppelt so wohlhabend als wir Deutsche. Warum? Diese Menschen haben Aktien und Immobilien. Was haben wir? Das Sparbuch, die Lebensversicherung und den Bausparvertrag.
Da muss ich sagen, Lebensversicherung, das war auch ein Flop. Gleich hat sich mich selbstständig gemacht. Ja, natürlich kapitalbildende Lebensversicherung, ist ja logisch, ne? Und dann habe ich das mal ausgerechnet. Also das waren, ich glaube, 2,5%, die es da insgesamt gegeben hat. Ja, aber der Berater, das war ein Bekannter von mir, das war so ein total netter, also super, das hätte ich gar nicht anders machen können.
Es gibt eine schöne Statistik von der Allianz, über Statista. Die Allianz hat in den letzten 20 Jahren ihre Dividendenausschüttung an die Aktionäre verzehnfacht. Von 1,50 Euro auf mittlerweile über 15 Euro pro Jahr bekommt die Allianz-Aktionär als Dividende. Der kapitalbildende Lebensversicherungs- und Rentenversicherungssparer bei der Allianz hat in den letzten 20 Jahren seine Erträge halbiert. Von knapp über 4% jetzt auf 2%. Dasselbe Unternehmen. Der eine kauft die Versicherung und der andere beteiligt sich an dem Unternehmen als Aktionär und hofft, dass möglichst viel die Versicherung kauft. Ich finde solche Unternehmen fantastisch. Aber nicht als Kapitalversicherungssparer, sondern als Aktionär.
Ich merke, wir können ja noch stundenlang sprechen, aber wir wollen noch etwas mal manchmal möchte man ja mit seinen Finanzen, also hat man ja Vorstellungen, als wenn man zum Mond fährt, ne? Das ist ja ganz klar. Wenn man zum Mond fährt, früher war das Apollo 13 beispielsweise. Und ich glaube, es gibt da sogar eine Geldanlage, die so ähnlich klingt, die auch ein bisschen was mit dir zu tun hat. Was hat das mit diesem Apollo 13 auf sich? Erzählen mal.
Zwar möchte ich dich korrigieren, lieber Udo, es ist Apollo 11.
Apollo 11, siehst du, ist doch noch gar nicht so weit.
Das war die erste erfolgreiche Landung eines Menschen oder sogar von zwei Menschen auf einem fremden Himmelskörper, dem Mond. Und wir haben vor 5 Jahren, am 1. September 2021, Apollo 11 global aus der Taufe gehoben. Das ist unser erster eigener, weltweit anlegender Aktiendachfonds. Er investiert in die aus unserer Sicht besten Fondsmanager mit den besten Fondsideen weltweit, in altbewährtes und Gutes, aber auch in Zukunft und Moderne.
Das ist sowas wie MSCI Brandenburg.
Das ist sowas wie der MSCI World, nur etwas anders gelagert. Der MSCI World wird ja in allen Medien als das Nonplusultra der Risikostreuung der Geld- und Kapitalanlage bezeichnet. Wo ich sage, um Himmels Willen, ich habe beim MSCI World mit den 7 größten Unternehmen, die in diesem Titel drin sind, von 1600 Unternehmen, ein enormes Klumpenrisiko, weil die größten 7, man spricht häufig von den glorreichen 7, die machen 25% dieses Indexes aus und die anderen 1593 Unternehmen teilen sich dann die restlichen 75%. Und die größten Chancen sehen wir derzeit nicht in unserer westlichen Welt, die überschuldet ist, die konfus den Rest der Welt in Chaos stürzt, sondern wir sehen die größten Wertschöpfungspotenziale in den Ländern, die noch dahin wollen, wo wir sind. In Wohlstand, im Überfluss. In Asien zum Beispiel.
Ich gebe mal ein Beispiel. Indien zum Beispiel.
Vietnam oder in Osteuropa. Polen wächst jedes Jahr um 5% die Wirtschaftsleistung. Wir haben seit 5 Jahren nicht nur kein Wachstum, wir schrumpfen. Diese Länder haben auch keinen Sozialstaat, der ausgenutzt werden kann, der Leistungsträgern dieser Gesellschaft bis zu 70% ihres Einkommens wegschöpft, was dann die Politik über die ganze Welt verteilt. Also dort sehen wir sehr, sehr viele günstige Unternehmen mit Wachstumspotenzial, die wir zu einem fairen Preis und Wert kaufen können. Was bei Apollo 11 global noch wichtig ist, wir verbinden, dafür haben wir auch schon mehrere Preise gewonnen, nicht nur die Geld- und Kapitalanlage, wir verbinden das auch mit Begegnungen. Das heißt, einmal im Jahr findet bei uns in Lübbenau das jährlich stattfindende Anteilsinhabertreffen statt. Dieses Jahr am 5. September auf Schloss Lübbenau. Vorweg gibt es den ersten Lausitzer Börsentag. Wir werden also zwischen 500 und 1500 Gäste erwarten an diesem Tag. Wir reden positiv über Geld. Wir tauschen uns auch unter Gleichgesinnten. Und wir haben ja nicht nur den Fonds und das Investorentreffen. Wir haben auch als drittes Pendant noch das Buch Apollo 11 Global, die Geschichte eines Aktienfonds. Das ist jetzt kein reines Marketing- und Werbeinstrument. Das ist die Geschichte des Geldes von der Antike bis heute. Mal sauber dargelegt. Wie hat das angefangen vor 5000 Jahren? Was ist Geld eigentlich ursprünglich mal gewesen? Ein reines Tauschmittel. Später hat es eine Wertaufbewahrungsfunktion gehabt und heute ist es zum großen Teil Spekulationsobjekt. Da sind die großen Börsenkrisen beschrieben der Vergangenheit. Da ist die Geschichte der VOC, der ersten und ältesten Börsengesellschaft, die aktiennotiert war, der VOC, niedergeschrieben. Tolle Geschichten. Wir haben die 10 Gebote des Geldes mit dabei, worauf man achten sollte, wenn man langfristig Geld mit Geld verdienen möchte. Kann ich nur jedem empfehlen.
Hast du hier zum Hochhalten?
Das war
oder kann man bei Amazon oder wo auch immer.
Bei Amazon oder direkt auf unserer Seite apollobuch.de, ganz so, wie jeder möchte. Was noch ganz wichtig ist, Udo, die Initiatoren dieses Buches, ich als Fondsadministrator und unser Beirat, Professor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler, Dr. Eva-Marie Lemke und Eberhard Persch, ein erfolgreicher Unternehmer, ein erfolgreiches Unternehmen, wir sind selbst signifikant in unserem Fonds investiert. Ich selbst habe 1,7 Millionen Euro, das gesamte Geld von mir und meiner Familie, in diesen Fonds investiert. Nicht, weil wir damit angeben wollen, sondern weil wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen und zeigen, machen mit unserem Geld das Gleiche wie mit dem Geld unserer Kunden.
Ist ja irre. So, nun könnten wir uns stundenlang unterhalten, aber irgendwann raucht ja der Kopf der Zuhörer, die sagen, um Gottes Willen, was kann ich tun, was soll ich machen? Es ist ja so, wir haben ja so viele wohlmeinende Berater, über die haben wir jetzt schon zu Anfang gesprochen, und du hast ein Konzept, in dem du sagst, naja, also wenn du jetzt jemanden da hast, der dir ein Investment verkaufen möchte, der dich beraten möchte, dann stelle ich ihm 3 Fragen. Welche sind das?
Nicht die berühmten 3 Worte wie in dem Lied, das sind die berühmten 3 Fragen, die sollte jeder wirklich hinter seine Ohren schreiben und sie auch trauen, sie zu stellen. Immer wenn dir jemand etwas empfiehlt, dein Versicherungsvertreter mit der Allianz zum Beispiel, stell ihm diese 3 Fragen. Frage Nummer 1, haben sie das auch? In 90% wird das mit Ja beantwortet, es wird gelogen, dass sich die beiden biegen. Deswegen folgt Frage Nummer 2, wie viel hast du davon? Es nützt ja nichts, wenn man dir 100.000 Euro abnimmt und der Berater hat in homöopathischen Dosen, nur um dir zu zeigen, selbst noch einen Sparplan mit 10 Euro vierteljährlich. Die 3. Frage, und das ist die entscheidende, kann ich das bitte mal sehen? Und da sieht man dann an der Gesichtsfarbe des Beraters, ob er bei den ersten beiden Fragen die Wahrheit gesagt hat und auch bereitwillig Auskunft gibt und zeigt, dass er es selbst auch hat, oder ob er anfängt zu drucksen, zu flunkern und ja, das wäre jetzt doch etwas zu privat. Also die Ausreden sind lang, aber es sind und bleiben Ausreden. Weil, und das ist ja die Kerngeschichte, du als Kunde oder als eventueller Kunde von uns offenbarst uns deine kompletten finanziellen, ökonomischen Verhältnisse. Du machst dich sprichwörtlich nackig. Am Ende des Gesprächs wissen wir alles von dir. Wie viel du verdienst, wie du bisher gespart hast, ob du Schulden hast, wie deine Vermögensverhältnisse insgesamt sind. Und ich glaube, dass du auch das Recht hast zu erfahren, dass der, der dich berät und dir Tipps gibt, auch seine Hose runterlässt und zeigt, was er hat und wie er bisher mit seinen eigenen finanziellen Dingen umgegangen ist.
Siehste, lieber Jean. Und deswegen habe ich dieses ganze Prozedere auf 2 Fragen runtergebrochen. Man muss nicht 3 Fragen haben. Meine erste Frage an dich, bist du schon mehrfacher Millionär, ja oder nein?
Ja.
Die 2. Frage ist eigentlich identisch mit der Frage, die du als 3. gesagt hast, kann ich das mal sehen?
Du bist und zwar nicht Kunde unseres Hauses, lieber Udo, aber ich zeige es dir und deinen Podcastern trotzdem sehr, sehr gerne. Ich lasse nämlich einmal im Jahr, notariell, immer am Jahresanfang, so das abgelaufene Jahr, meine eigenen Vermögensverhältnisse notariell beglaubigen. Und das ist echt die Glaubwürdigkeit und echte Transparenz. Und ich habe das immer in meiner Aktentasche drin. So, das ist das notarielle Beglaubigungsschreiben, amtlich gesiegelt durch den Notar. Und hier ist alles aufgeführt. Und auf der letzten Seite sieht man das Vermögen, sowohl das Firmenvermögen als auch das Privatvermögen. Und es sind jetzt etwas mehr als 6,8 Millionen Euro. Und ich zeige das nicht, um anzugeben. Das ist nicht das Ziel.
Ich habe ja gefragt. Deswegen zeigst du es ja.
Ja, und weil ich glaube, dass es wichtig ist, das muss ja nicht jeder Berater so geizig sein wie ich und so viel Geld anhäufen. Aber das gibt so einen schönen Satz, man sollte sich nur von Menschen beraten lassen, die schon dort sind, wo man hin möchte. Und es nützt nichts, wenn mir ein dahergelaufener Finanzberater etwas verkauft, nur um damit seine nächste Tankrechnung bezahlen zu können und das Ganze an meinem Bedarf, an meinem Produkt und an meinem Anliegen vorbeigeht. das sollte ein gleichgeschaltenes Interesse sein, dass, wenn ich dir finanziellen Rat gebe, ich ihn auch für mich selbst so umsetzen würde, wenn ich an deiner Stelle wäre.
Lieber Jean, das war einmalig. Das haben wir noch nie gehabt. Diese Offenheit, diese Ehrlichkeit in einem Podcast-Interview live mit Video, ich finde das einfach fantastisch und danke dir sehr, sehr für diese Offenheit, weil wir vertrauen einfach Menschen, die uns zeigen, dass sie erfolgreich sind im finanziellen Ding. Wenn man jetzt mit dir unbedingt, und das ist natürlich die logische Folgerung, mit dir Kontakt aufnehmen wollte, wo findet man dich? Ich glaube, jeanmeier.de ist eine Möglichkeit.
Das ist eine Möglichkeit. Oder ihr schaut einfach unter www.apollo11.de. Allerdings Apollo mit 3a. Das ist ein leichter Kunstgriff. Wir glauben ja, die besten Fonds, schon mit den besten Fonds gefunden zu haben. Und die sogenannte Ratingagentur, Rating kommt von Raten, vergeben ja auch das AAA für Unternehmen, für Staaten mit der besten Bonität. Und in Anlehnung daran haben wir aus Apollo 11, der erfolgreichsten Raumfahrtmission AA Apollo 11 gemacht. www.aaapollo11.de findet ihr ganz viele Informationen zu uns, zu unserem Produkt oder über unseren YouTube-Kanal Glücksfaktor Geld oder über LinkedIn. Ganz wie es beliebt.
Mein lieber Jean, ganz, ganz herzlichen Dank für diese offene Austausch, offene inspirierenden Austausch zum Thema Finanzen und Geld. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir. Es war mir eine große Freude. Liebe Grüße und wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Alles Gute für dich und für dein Geld.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.